Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Vor mir, meine Damen und Herren, liegt die aktuelle Ausgabe der Schweizer Literaturzeitschrift Orte, nämlich die Nummer 181. Und sie trägt den Titel »Warum bloß diese Liebe zur Literatur?« Sie ist Virgilio Machadri gewidmet. Virgilio Machadri ist vor einem Jahr am 8. Mai 2014 im Alter von nur 50 Jahren in Aarau gestorben. Er war der designierte Nachfolger von Werner Bucher, der 1974 den Orte Verlag und die Zeitschrift gegründet hat. Er studierte in Zürich und Paris und lehrte an der Universität Zürich klassische Philologie und Religionsgeschichte. Seine Familie stammte aus Norditalien. Er selber ist aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er wirkte als Lektor und Übersetzer und vor allem war er auch Lyriker. Hören Sie nun ein erstes Beispiel. Nämlich das Gedicht Aarau Halde. Aarau war sein Wohnort. Aarau Halde. Nach Sonnenuntergang erwärmt sich der Himmel über den alten Giebeln und der Wolkenstreif am Ende der Gasse nimmt endlich Farbe an. Bohlengeschrei und ein flatterschwarzer Wirbel um Kirchturm und Rathauszinne. Der Gast, angereist von weit her, blickt auf vom Teller und meint, c'est un signe, ein Glück, dass er nichts bemerkt von den anderen Zeichen. Dem Heißluftballon hoch über unseren Köpfen seit einer halben Stunde, der plötzlich verschwindet im Vogelschwarm, während von allen Dingen im Luftraum des Abends allein dein Lächeln standhaft bleibt. Virgilio Machadri, meine Damen und Herren, war gelernter Altphilologe und hat mit einer Arbeit über das Amphitryon-Motiv promoviert, sich 2004 habilitiert. Aber er war auch lange Jahre ganz normal als Latein- und Griechischlehrer an Schweizer Schulen tätig. Hören Sie nun ein Beispiel, und zwar aus seiner Abhandlung Hermes, ein vielgestaltiger Gott der Antike. In der Spätantike wird Hermes überhaupt zu einem Lieblingsgott der Philosophen, was seinem Namen ein ganz besonderes Nachleben sicherte. Der Hintergrund dieser Um- und Aufwertung ist vielfältig. Sicher gehört dazu, dass der Gott der Boten und Herolde ein besonders enges Verhältnis zur menschlichen Rede hatte. Zu den Übergängen, an denen er wirkte, zählte deshalb auch jener zwischen den Sprachen. Ihren Namen für den Übersetzer, Hermeneus, sahen die Griechen in engem Zusammenhang mit dem des Hermes. Den Übersetzer, der nicht anders als der Gesandte mit dem Stab eine Botschaft vermitteln und die richtigen Worte finden muss, dachte man sich in der Obhut dieses Gottes gut aufgehoben. Dazu kam, dass Hermes auch in Mysterienkulten eine Rolle spielte. Wichtig war schließlich auch, dass die Griechen die Namen von Göttern für übersetzbar hielten, wie gewöhnliche Wörter, und wenn sie fremden Völkern begegneten, für deren Gottheiten stets einen entsprechenden griechischen Namen suchten. Mit Hermes setzten sie etwa den ägyptischen Schreibergott Tod gleich. All dies führte dazu, dass in den ersten Jahrhunderten nach Christus eine ganze Sammlung von philosophisch-religiösen Schriften entstand, die sich als Offenbarungen des ägyptischen Hermes ausgaben, den man nun Hermes Trismegistos, Hermes den dreimal größten, nannte. Als die Humanisten im Florenz des 15. Jahrhunderts diese Schriften wiederentdeckten, glaubten sie der Fiktion und hielten die Lehren dieses Werks für uraltes Geheimwissen. So bekam der Begriff des Hermetischen den uns heute geläufigen Beiklang von tiefgründigem Geheimnis, mit dem er etwa noch der hermetischen Dichtung des 20. Jahrhunderts den Namen geben sollte. Vorhin hörten Sie ein Gedicht von Virgilio Maschadri, das aus dem Band Das Lied vom knarrenden Parkett stammt, der 2010 veröffentlicht wurde. In der aktuellen Nummer Warum bloß diese Liebe zur Literatur, der Schweizer Literaturzeitschrift Orte, ist auch ein unveröffentlichtes Gedicht enthalten, das also hier zum ersten Mal abgedruckt ist. Es heißt, seine Mutter habe es kürzlich in seinen Unterlagen gefunden. Das ist datiert von ihm selbst, 9.11.2011. Und eines Morgens steht die Allee ohne Laub. Die schlanken Kastanienäste fingern die weißen, die blauen Tasten des Himmelsklaviers. Und heimlich zähle ich mir die langen Monate vor, und mich schaudert im Herzensgrunde die Zahl und das Laub auf dem Gehsteig, das Umschlagen der Zeit. Was hat der Tag mit mir vor, der nächste, und wo werde ich sein, wenn die Bäume, die ewigen, wieder die fein gehäkelten, lichtgrünen Frühlingshandschuhe überstreifen. John Lord und Samantha Brown waren das mit dem Titel Wait a While von John Lords Album Pictured Within aus dem Jahre 1999. Und Samantha Brown hat auch den Text dazu geschrieben. Vor mir liegt nun der Band Außenseiter, Konkursbuch 51 aus dem Tübinger Konkursbuchverlag. Dieser von Claudia Gerke, 1978 gegründete Verlag, ist bekannt als Herausgeber des Jahrbuchs der Erotik mit dem Titel Mein heimliches Auge. Zugleich wird aber auch immer wieder ein Konkursbuch herausgegeben und Konkursbücher sind schon mehr erschienen als Jahrbücher der Erotik. In dem Verlagsprospekt steht zum Namen Konkursbuch Folgendes zu lesen. Im Mittwochssalon, den Claudia Gerke als Studentin veranstaltete, entstand die Idee für Konkursbuch aus den Liebesexperimenten, Debatten und Rebellionen der Zeit. Am 1. April 1978 wurde der Verlag gegründet und Konkursbuch 1 Vernunft und Emanzipation erschien. Der Name war Anspielung auf das Kursbuch, die Zeitschrift der Studentenbewegung. Auch Anspielung darauf, dass es für einen kleinen Verlag jederzeit möglich ist, Konkurs zu gehen. Heute heißt das Insolvenz. Konkurs kommt von Konkurrere, zusammenlaufen, aufeinandertreffen. Diese Bedeutung gilt für den Verlag noch heute. Bei uns treffen disparate Bereiche aufeinander. Keine Untergangsphilosophie, auch keine Kurse, sondern Abschweifungen. Ja, eine solche Abschweifung, als solche Abschweifung ist also auch dieser Band 51 des Konkursbuchs Außenseiter aufzufassen. Daraus hören Sie im Lauf der Sendung jetzt noch drei Textbeispiele. Ich beginne mit einem Ausschnitt aus dem Kapitel Am Rand. Der Band ist nämlich in verschiedene Kapitel unterteilt. Ungehorsam, einsam, draußen, Zwielicht, fremd, fremder, am fremdesten, behinderte Seele, gehinderter Körper. Und so auch gibt es auch einen Abschnitt Am Rand. Darin findet sich von Jörg Kuhn der Text ein Friedhof als Außenseiter? Fragezeichen. Friedhöfe sind in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft Außenseiter. Der Tod wird nicht mehr als Bestandteil des Lebens verstanden. Der Tod ist eher eine Zumutung, die so weit wie möglich ausgegrenzt werden muss. Das gilt auch für die letzten Ruheplätze. Wer sich aus historischen, ästhetischen oder anderen nicht unmittelbar zweckgebundenen Gründen für Friedhöfe interessiert, wird von der Mehrheitsgesellschaft misstrauisch beäugt und gerne mal der Nekrophilie oder anderer uncooler Eigenschaften verdächtigt. Das biblische »Lasset die Toten ihre Toten begraben« wird zum wohlfeilen Argument gegen die besondere Einbindung von Tod und Friedhof in das Leben. Ist nun der Außenseiter tot, derjenige, der den Platz der Toten zum Außenseiter macht? Oder sind es nicht vielmehr die Toten, die aus der Perspektive der Lebenden Außenseiter sind? Tote Außenseiter? Der Berliner Selbstmörderfriedhof ist dann vermutlich so ein Ort, den die Toten zum Außenseiter unter den anderen Begräbnisplätzen machen. Die von einer Beisetzung auf einem christlichen Friedhof lange Zeit ausgeschlossenen Selbsttöter wurden als Außenseiter wahrgenommen und entsprechend ausgegrenzt. Es gibt einige Formen von Sonderfriedhöfen, die jeder auf seine Art vom regulären Friedhof verschieden sind. Der Judenfriedhof, der Soldatenfriedhof, der Pestfriedhof, der Armenfriedhof, ja und auch der Prominentenfriedhof oder gar der Friedwald. Es ist wie im richtigen Leben. Ausgrenzung und Abgrenzung definieren Außenseitertum. In dem Band 51 Außenseiter des Tübinger Konkursbuchs gibt es einen Abschnitt Einsam. Hören Sie daraus nun zwei Gedichte von Elisabeth Morak. Einzelgänger. Er sagt Grüß Gott, manchmal tun ihm die Leute in Berlin den Gefallen nachzufragen. Dann kann er mit zwei Sätzen darstellen, wie besonders er ist. Die meisten Nachbarinnen, mit denen er im Treppenhaus plaudert, erkennt er auf der Straße nicht wieder. Unberührbar. Gefangen in einem Eisblock. Als der langsam schmilzt, weil die Außentemperatur mählig steigt, wächst ihr Verlangen nach Wärme. Sie fürchtet aber, so kalt zu sein, dass niemand genießen könnte, sie zu umarmen. Van Morrison war das mit Tupelo Honey aus dem gleichnamigen Album, erstmals erschienen 1971. Ja, die Reihe Konkursbuch aus dem Konkursbuch Verlag. Da ist ja vielleicht auch interessant, wie die anderen Bände so heißen und welchen Themen sie gewidmet sind. Zum Beispiel der vorige, Band 50, war dem Thema Glück und Sinn gewidmet. Band 46 war der Angst, da war die Angst das Thema. Und mir liegt hier auch der Band 43 vor, Scham. Da kann ich immerhin schon mal die drei Motti zitieren, die dem Band vorangestellt sind. Die stammen nämlich von Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft. Und die lauten folgendermaßen: Wen nennst du schlecht? Den, der mich beschämen will. Was ist dir das Menschlichste? Jemandem Scham ersparen. Was ist das Siegel der erreichten Freiheit? Sich nicht mehr vor sich selber schämen. In der letzten Sendung, meine Damen und Herren, habe ich ja den Roman L'Amant, der Liebhaber von Marguerite Duras vorgestellt, der vor 30 Jahren auf Deutsch erschienen ist. Und da hatte ich 3 Textstellen versprochen. Für die 3. hat es dann nicht mehr, hat die Zeit nicht mehr gereicht. Das soll nun nachgeholt werden. Die Kleine mit dem Filzhut steht im schlammigen Licht des Flusses allein auf dem Deck der Fähre, auf die Reling gestützt. Der Männerhut taucht die ganze Szenerie in Rosa. Es ist die einzige Farbe. Im dunstigen Licht des Flusses, im Licht der Hitze, haben sich die Ufer aufgelöst. Der Fluss scheint in den Horizont überzugehen. Der Fluss strömt lautlos, ohne Geräusch, wie das Blut im Körper. Kein Wind über dem Wasser. Der Motor der Fähre, das einzige Geräusch der Szene, das Geräusch eines alten, klapprigen Motors mit ausgedienten Kurbelstangen. Von Zeit zu Zeit, bei leichten Böen, Geräusche von Stimmen. Und dann Hundegebell. Es kommt von überall, hinter dem Dunst hervor, aus allen Dörfern. Die Kleine kennt den Fährmann seit ihrer Kindheit. Der Fährmann lächelt ihr zu und erkundigt sich nach dem Befinden der Frau Direktorin. Er sagt, er sehe sie häufig nachts hinüberfahren, unterwegs zu ihrem Land in Kambodscha. Der Mutter geht es gut, sagt die Kleine. Um die Fähre herum der Fluss. Er ist randvoll, seine Fluten durchströmen die stehenden Wasser der Reisfelder. Sie vermischen sich nicht. Der Fluss hat alles zusammengerafft, was ihm seit dem Tonle Sap, dem kambodschanischen Urwald, begegnet ist. Er nimmt mit, was kommt. Strohhütten, Wälder, Reste von Feuersbrünsten, tote Vögel, tote Hunde, ertrunkene Tiger und Büffel, ertrunkene Menschen, Fischköder, Inseln aus zusammengewachsenen Wasserhyazinthen. Alles treibt auf den Pazifik zu, nichts hat Zeit, dahin zu fließen. Alles wird erfasst von dem tiefen und reißenden Sturm der inneren Strömung. Alles bleibt in der Schwebe auf der Oberfläche des machtvollen Stroms. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 9. Juni zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11 Uhr.